Ja, unser Thema lautet die Gemeinde Bethaus oder Räuberhöhle. Und ich möchte dazu zwei Bibelstellen lesen. Die erste in Johannes Kapitel 2. Johannes 2, Abvers 13. Und das Passa der Juden war nahe, und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Rinder und Schafe und Taubenverkäufer und die Wechsler da sitzen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, sowohl die Schafe als auch die Rinder. Und das Geld der Wechsler schüttete er aus, und die Tische warf er um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er: Nehmt es weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Und seine Jünger erinnerten sich daran, dass geschrieben steht: Der Eifer um dein Haus wird mich verzehren. Dann eine zweite Bibelstelle im Lukasevangelium, Kapitel 19. Und als er, der Jesus, in den Tempel eingetreten war, Vers 45, und als er, der Jesus, in den Tempel eingetreten war, fing er an, die Verkäufer hinauszutreiben und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein. Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Und er lehrte täglich im Tempel, die hohen Priester aber und die Schriftgelehrten und die Ersten des Volkes suchten ihn umzubringen. Und sie fanden nicht, was sie tun sollten, denn das ganze Volk hing an seinem Mund. Wir haben noch zwei Parallelstellen, die lese ich jetzt nicht vor. Da wird dann noch etwas ausführlicher beschrieben, wie der Jesus auch da die ganzen Tiere und Wechsler und so weiter dann verscheucht hat aus dem Tempel. Wir lesen also von zwei Tempelreinigungen. Das erste Mal in Johannes 2 war zu Beginn des Dienstes des Herrn Jesus, gleich am Anfang, und das letzte Mal oder zweite Mal kurz vor seinem Tod, etwa eine Woche bevor er gekreuzigt wurde. Beim ersten Mal haben wir gelesen, da wirft er den Juden vor, dass aus dem Tempel ein Kaufhaus geworden ist. Und beim zweiten Mal, kurz vor seinem Tod, spricht er davon, dass dieser Tempel Gottes eine Räuberhöhle geworden ist, oder Luther besetzt, eine Mördergrube. Starkes Wort. Bei der ersten Tempelreinigung nahm er eine Geißel aus Stricken, haben wir gelesen, und dann trieb er die Händler und Tiere aus dem Tempel. Das Geld der Wechsler schüttete er aus, die Tische warf er um, und dann sagt er dieses Wort: Macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Warum Kaufhaus? Es war so, und das hat der Rutscher ja auch schon, glaube ich, am ersten Tag kurz erklärt, dass hier im Tempel von hohen Priestern lizenzierte Händler nur Münzen mit einer Prägung aus Tyrus an. Die Münzen bestanden aus einem reinen oder reinsten Silber. Und wer mit römischen Münzen kam, nicht so hohes Silbergehalt, der musste gegen einen Aufpreis, der recht hoch war, wechseln. Und wenn man jetzt endlich das Silber aus Tyrus, dieses reine Silber in Händen hatte, dann konnte man damit Opfertiere kaufen, die anschließend geschlachtet wurden. Und das bedeutete, dass die religiösen Führer, die hohen Priester und Schriftgelehrten, verdienten, die gaben die Lizenz, die Wechsler verdienten und die Tierhändler verdienten auch daran. Also jeder schlug noch ein bisschen drauf oder hielt etwas ein. Obwohl der Verkauf von Tieren vor dem Tempel von Gott genehmigt war. Das war an sich legal, 5. Mose 14, Vers 25, was ich jetzt aufschreiben möchte. Da hat Gott gesagt: Wenn ihr nun jetzt nach Jerusalem kommt und der Weg ist zu weit für euch, dann nehmt euch was Geld mit in euren Händen und dann könnt ihr mit dem Geld dort Tiere kaufen und Wein und alles Mögliche und dann könnt ihr opfern und euch freuen vor dem Herrn. Also die Tatsache, dass hier Wechsler waren oder dass hier Verkäufer waren, besser gesagt, das war durchaus legal, aber es sollte nur eine hilfreiche Dienstleistung sein, Aber daraus wurde dann für alle Beteiligten hier ein sehr einträgliches Geschäft. Vermarktung der Religiosität, motiviert von der Profitgier dieser Juden damals. Und das war leider kein Einzelfall im Judentum, im alten Volk Gottes. Wir kennen alle die traurige Geschichte von Eli und seinen Söhnen. Die brauche ich euch hier nicht erzählen, wie die Söhne kamen mit ihren Zinken, mit ihren Gabeln. Und wenn die Kinder Israel ihre Opfergaben brachten, dann wollten sie zuerst etwas für sich haben, bevor diese Fleischstücke dann zubereitet wurden und geopfert wurden. Und Gott musste dem Eli vorwerfen, ihr mästet euch an den Opfergaben des Volkes Gottes. Müsst ihr euch mal vorstellen. Ihr mästet euch selbst, ihr bereichert euch und werdet dabei fett und fetter. Denken wir an den alten, dicken Eli, von dem, was Gott gehörte, was ihm zustand. Nun, das ist aber leider nicht nur im Judentum der Fall gewesen, sondern auch im Christentum. Das brauche ich auch nicht erläutern. Wenn wir an den Katholizismus, besonders im Mittelalter, denken, Handel mit Reliquien, Handel mit Ablass und so weiter. Und auch in der Zukunft wird der Handel mit Religiosität zunehmen, denn wir lesen ja in Babylon, in Kapitel 18, wo Babylon gerichtet wird, dass die ganzen Kaufleute und Händler am Heulen sind, am Weinen sind, weil Babel nicht mehr da ist. Sie haben sehr, sehr viel Geld verdient, aber diese Einnahmequelle, die ist dann vorbei. Aber auch in der Gegenwart müssen wir sagen, und nicht nur bei den Katholiken, sondern auch bei den sogenannten Evangelikalen, finden wir diese religiöse Vermarktung. Wenn ich daran denke, ab und zu bin ich auch mal in den USA und wir fahren dann durch die größeren Städte, da findet man sehr oft dann Läden mit einer großen Aufschrift, mit einem Plakat, hier wird für Sie so und so viel Mal für so und so viel Dollar gebetet. Also ein ganz interessantes Geschäft für die Amerikaner, die mit der Frömmigkeit da Geschäfte machen. Dann habe ich festgestellt und gelesen, dass bekannte Evangelikale für ein kurzes seelsorgerliches Gespräch oft über 1.000 Dollar erwarten. Also wenn man mit ganz bestimmten Persönlichkeiten eine Aussprache haben möchte, dann muss man ziemlich viel blättern. Die haben natürlich keine Preisliste, sondern es sind alles nur empfohlene Verkaufspreise. Aber es ist wirklich abscheulich. Was würde der Jesus tun, wenn er hier auf der Erde wäre, unter uns lebte, wenn er solche Dinge sehen würde? Oder denken wir an manche Charismatiker, die auch Segen und körperliche Heilung gegen Spende verheißen. Einer von ihnen, der Osborne, ist ja sehr bekannt gewesen in den vergangenen Jahrzehnten. Ich glaube, er lebt auch noch. Ich bekam einmal einen Abdruck seiner Hände per Papier, also eine Kopie seiner Hände zugeschickt. Und wenn man also einen bestimmten Geldbetrag ihm spendete, wurde einem so ein Abdruck seiner Hände gegeben und dann konnte man dann seine Hand auf diese abgedruckte Hand legen und erlebte dann Segen und Heilung. Oder man konnte seine abgedruckte Hand auf kranke Körperteile legen und konnte dann auch eine Heilung erwarten. Also das ist wirklich so eine furchtbare und traurige Geschichte. Und wenn man dann noch liest, in welch einem Luxus diese Herren und Damen leben, oft Rolls-Royce, Mercedes ist da gar nichts gegen, ein oder zwei Flugzeuge und dergleichen mehr. Einige Prozesse laufen ja auch gegen diese Leute. Ihr kennt das wahrscheinlich aus der Presse. Aber auch unter uns, die wir uns von diesen Verhaltensweisen sicherlich abwenden, ist auch die Gefahr groß, dass wir aus der ganzen Frömmigkeit ein Geschäft machen. Und wenn ich daran denke, wie viele Kataloge in den letzten Wochen in die Häuser geflattert sind aus christlichen Verlagen, die inzwischen ganz offen sagen, mehr als 50% unseres Geschäfts besteht aus Non-Book-Artikeln. Das bedeutet, kleine Engelchen, Kosmetik, Wäsche, Tassen, Teller und was weiß ich nicht alle, Socken mit Bibelvers, nehmen immer mehr Raum ein in dem Geschäft und manche können auch gar nicht mehr überleben, wenn sie diese Artikel nicht anbieten würden. Artikel, Kosmetik aus Israel und dergleichen mehr. Und das ist wirklich auch eine ganz, ganz traurige Geschichte. Aber auch unter uns Evangelikalen gibt es viele Verkündiger, die für eine Woche Evangelisation fünfstellige Honorare erwarten. und ich las jetzt auch von einem sehr bekannten gläubigen Sportler, den ich auch eigentlich sehr sympathisch finde und schätze, dass der dann auch noch erwartet, dass man ihn mindestens in einem 4-, wenn möglichst in einem 5-Sterne-Hotel unterbringt während dieser Zeit. Das, was Sänger für einen Vortragsabend einnehmen, das sind auch meist 4-, 5-stellige Summen. Und leider nehmen auch die religiösen Veranstaltungen zu, wo Eintrittsgelder erwartet werden. Schon Paulus schrieb den Timotheus, dass es Leute gibt unter den Christen, die meinen, Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn. Also das Haus des Vaters, die Gemeinde ist wirklich zu einem Kaufhaus geworden. Süßer die Kassen nicht klingeln, als wie zur Weihnachtszeit, könnte man hier auch singen und sagen. Das betrifft also die Kaufhausmentalität der Christenheit. Die zweite Tempelreinigung am Ende des Dienstes, da reagiert der Jesus ähnlich wie bei der ersten, aber er sagt hier, mein Haus soll ein Bethaus sein. Das hat er bei der ersten nicht betont. Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht oder, wie Luther sagt, Mördergrube. Und das ist natürlich eine enorme Steigerung. Zuerst ging es um Raub, berauben, die Leute ausnehmen, aber inzwischen geht es dann auch um Mord. Und wir haben ja in Lukas Evangelium Kapitel 19 gelesen, dass nachdem der Jesus die Tempelreinigung da vollzogen hat, dass die Schriftgelehrten und die hohen Priester beschlossen, ihn umzubringen. Sie suchen nach einer Möglichkeit, ihn zu beseitigen. Und da sehen wir also, dass nicht nur Raub vorhanden war, sondern tatsächlich auch Mordgedanken. Es war eine Mördergrube, eine Räuberhöhle geworden. Und ich glaube, dass das heute teilweise auch unter uns vorhanden ist. Wer heute die Geldgier und Habsucht bei evangelikalen Einflussträgern anprangert, der muss auch mit Rufmord rechnen. Der fällt auch unter die Räuber, könnte man sagen. Aber das möchte ich eigentlich nur nebenbei gesagt haben. Mir geht es vor allem darum, um das Bethaus, um die eigentliche Bestimmung der Gemeinde im Alten Testament und vor allem aber im Neuen Testament. Und damit meine ich unsere Gemeinde oder die Gemeinde des Herrn, in die wir gehen. Damals, das ist jetzt allgemein bekannt, das Haus Gottes, der Tempel, war ein Gebäude aus Steinen. Heute im Neuen Testament besteht die Gemeinde nicht aus Steinen, sondern lebendigen Steinen, aus Menschen, die wiedergeboren sind. Keine Gebäude also, sondern wiedergeborene Menschen. Aber leider ist unter uns auch eine Begriffsverwechslung, hat sich da etabliert. Wir verwechseln auch oft Gemeinde mit einem Haus. Wir gehen heute in die Gemeinde, damit meint man, wir gehen in einen Saal, in ein Haus. Man hat ein Schild draußen am Eingang, FEG, EFG oder christliche Gemeinde oder wie auch immer. Aber richtiger wäre ja, wenn wir sagen würden, die Gemeinde trifft sich heute in dem Saal der Gemeinde. Also die Gemeinde geht in ein Haus und nicht die Menschen gehen in einen Gemeindesaal, in eine Gemeinde, womit man dann ein Haus meint. In USA und England, da haben viele Gemeinden die Aufschrift Gospel Hall, oder in Lateinamerika Sala Evangelica. Das bedeutet also ein Saal oder ein Raum, in dem das Evangelium verkündigt wird. Da ist also diese Verwechslung nicht so häufig wie bei uns. Die Gemeinde soll ein Bethaus sein. Das ist die Bestimmung gewesen im Alten Testament und die Bestimmung der Gemeinde im Neuen Testament. 1. Korinther 3, Vers 16, da lesen wir, dass jeder von uns und auch die Gemeinde als solche ein Tempel des Heiligen Geistes ist, in dem Gott wohnt. Oder erinnern wir uns an Johannes 4, wo der Jesus mit der Samariterin spricht und ihr sagt, da ist ja die Diskussion, wo wird angebetet, es kommt die Zeit, da geht es nicht mehr um den Tempel in Jerusalem als Bethaus und auch nicht um den Berg Gerazim in Samaria, sondern Gott wird in Geist und Wahrheit angebetet. Wörtlich, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Und das ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Gottes Wunsch ist, dass seine Gemeinde am Gebet erkannt wird, dass seine Gemeinde ein Bethaus ist. Wenn wir noch einmal zurückblenden ins Alte Testament, die erste Aktion bei der Einweihung des Tempels unter Salomo in 2. Korinther 6, da betet Salomo, indem er auf ein Gerüst steigt, und er betet dann im Namen des ganzen versammelten Volkes zu Gott, und im ersten kleineren Teil betet er Gott an, und im zweiten längeren Teil, da spricht er im Namen des Volkes Israel Bitten und Fürbitte aus. Und so soll also das wichtigste Kennzeichen des Volkes Gottes im Alten Testament und auch im Neuen Testament Gebet sein, Gemeinde als Bethaus. Natürlich geht es nicht nur um Gebet, sondern auch um das gepredigte Wort Gottes. Wir haben in Lukas 20 dann gelesen, direkt nach der Tempelreinigung, dass der Jesus auch im Tempel das Volk lehrte und das Evangelium verkündigte. Aber zuerst einmal die Betonung, die Gemeinde soll ein Bethaus sein. Priorität Nummer eins im Gemeindeleben, Gebet. Sylvia Plock hat ja dazu ein Buch für Frauen geschrieben. Priorität Nummer eins sollte Gebet sein. Als Zeichen unserer Abhängigkeit von Gott und auch unserer Dankbarkeit Gott gegenüber. Ich erinnere auch gerne an die erste öffentliche Tätigkeit des Herrn Jesus bei seinem Dienstantritt. Was war das Erste, was er tat? Was lernten die Leute, die beobachten von ihm? Wir lesen, als er sich der Öffentlichkeit zeigte und sich taufen ließ, er betete. Lukas 4, Vers 21. Welche Folge? Der Himmel öffnete sich und der Heilige Geist kam wie eine Taube auf den Herrn Jesus und die Stimme Gottes bekennt sich zu diesem Sohn Gottes. Was waren seine letzten Worte, bevor er starb? Auch ein Gebet, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und da sehen wir, wie das Leben des Herrn Jesus oder auch der Dienst des Herrn Jesus eingerahmt war in Gebet. Von Anfang bis zu Ende Gebet. Und das sollte uns allen zu denken geben, die wir auch Verantwortung tragen oder die wir zum Herrn gehören. Unser ganzes Leben, unser ganzer Dienst sollte doch irgendwie den Stempel von Gebet zeigen. Die erste Zusammenkunft der Christen nach der Himmelfahrt, das war eine Gebetsversammlung, nämlich in einem Obersaal. Es gibt einen alten irischen Evangelisten, ein Raubein, wie mal einer sagte, das ist Leonard Ravenhill. Der hatte so nette Wortspiele in seinen Büchern. Selbst in der Übersetzung klingen die noch ganz gut. Der schreibt an dieser Stelle, die Gemeinde aus dem Obersaal breitete sich über die ganze Welt aus. Heute bedienen die Ober im Saal eine Gemeinde, in der sich die Welt ausgebreitet hat. Habt ihr das verstanden? Die Gemeinde aus dem Obersaal, Anspielung auf Apostelgeschichte 1, breitete sich über die ganze Welt aus. Und heute bedienen die Ober im Saal eine Gemeinde, in der sich die Welt ausgebreitet hat. Ist natürlich ein bisschen zynisch, aber die Tendenz kann man sicherlich auch leider erkennen. Apostel 1, Vers 14, diese alle verharrten einmütig im Gebet und wenige Tage später, Kapitel 2, Vers 1, am Tag der Pfingsten waren sie alle an einem Ort beisammen. Mit der Folge, der Himmel öffnet sich, ähnlich wie mit der Taufe des Herrn, der Heilige Geist kommt herab und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt. Und das lesen wir immer wieder in der Apostelgeschichte, dass die Gemeinde versammelt war und sie erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott. Kapitel 4, Vers 32. Mit der Folge, es bebte die Städte und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt. Roger hat heute schon angesprochen, dass wir bei aller Furcht vor charismatischen Elementen sicherlich in der Gefahr stehen, dass wir die Wirkung des Heiligen Geistes und die Wichtigkeit des Heiligen Geistes in unserem Leben und Gemeinden vernachlässigen. Und das sollten wir hier auch an dieser Stelle doch immer wieder betonen. Das ist der Wunsch des Herrn, dass wir solche Erfahrungen auch als Christen, auch als Gemeinde haben, dass wir mit Heiligem Geist erfüllt werden. Kapitel 12, Vers 5, nach der Gefangennahme des Petrus, da lesen wir, aber von der Gemeinde wurde anhaltend für ihn zu Gott gebetet. Und als dann Petrus wunderbar befreit wird und dann sich in der Nacht orientieren will, wo gehen wir hin? Und dann geht er zum Haus der Maria und wir lesen da in Vers 12, wo viele versammelt waren und beteten. Also es wurde anhaltend für ihn gebetet und als Petrus in der Nacht entlassen wird, dann geht er zum Haus der Maria, wo immer noch viele versammelt waren und beteten. Und die hatten wahrscheinlich nur ein einziges Gebetsanliegen, was hier stundenlang vor Gott ausgebreitet wurde. Und das ist auch etwas, worüber wir mal wieder nachdenken müssen. Sind wir in der Lage, für ein wichtiges Gebetsanliegen anhaltend, vielleicht auch Stunden, zu beten? Gemeinsames, einmütiges und anhaltendes Gebet ist auch in der Kirchengeschichte fast immer Voraussetzung einer kraftvollen und geistlichen Erweckung gewesen. Die große Erweckung im 18. Jahrhundert, man könnte sagen, einerseits, sie begann in Herrnhut, bei den Herrnhuter Brüdern, das fing auch mit Gebet an. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Und als dann die Herrnhuter in London John Wesley und Whitfield kennenlernten, erlebte dann John Wesley seine Bekehrung dort. Und dann ist es interessant, wie geschildert wird, was dann an einem bestimmten Tag passierte. Und das war der 1.1. im Jahr 1739. Da schreibt ein Biograf, das Liebesfest in der Fetter Lane in London wurde zu einem denkwürdigen Anlass. Außer den rund 60 Herrnhutern waren da einige der 7 Oxforder Methodisten und so weiter, John und Charles Wesley, George Whitfield und andere. Und dann schreibt Wesley in seinem Tagebuch, um 3 Uhr morgens lagen wir vor Gott im Gebet, als die Kraft Gottes so stark über uns kam, dass viele vor unbändiger Freude laut riefen, während mehrere zu Boden fielen. Als wir uns ein wenig vom Schauder der überwältigenden Majestät der göttlichen Gegenwart erholt hatten, riefen wir laut, wie mit einer Stimme, wir preisen dich, o Gott, wir bekennen, dass du der Herr bist. Dieses Pfingsten an jenem Neujahrstag konnte nie mehr vergessen werden. Es war eine herrliche Vorbereitung auf die gewaltige Arbeit, in die Whitfield und Wesley eintreten sollten. Es kann uns nicht mehr verwundern, dass das Jahr, das so anfing, das bemerkenswerteste in der gesamten Geschichte des Methodismus und der damaligen Erweckung werden sollte. Dort hatten die Brüder stundenlang bis morgens um 3 Uhr gebetet und dann wurden sie mit dem Geist Gottes erfüllt. Hier bewegt sich dann auch etwas, der Himmel öffnet sich, könnten wir fast sagen. Und sie werden von dem Schauder der Gegenwart Gottes erfüllt. Ich weiß nicht, ob wir das mal erlebt haben, dass uns die Gegenwart Gottes, das Bewusstsein der Gegenwart Gottes so packt, dass wir wirklich nur noch auf die Knie sinken können. Oder hier, wie manche dann zu Boden fielen, nicht wie beim Toronto-Segen, sondern einfach, weil sie von der Größe und Herrlichkeit Gottes nicht mehr stehen konnten. Und sie dann Gott anbeten. Ich wünschte, dass jeder von uns mal in seinem Leben solch ein Erlebnis gehabt hat. Und wenn wir das nicht gehabt haben, dann fehlt uns etwas ganz Entscheidendes als Gemeinde und auch als persönliche Gemeindeglieder. Das kann man sehr schön nachlesen in dieser wunderbaren Biografie von Benedikt Peters über George Whitfield. Nur nebenbei auch eine Buchempfehlung. Dann las ich in den letzten Wochen noch einmal die Geschichte von James Frazer. Ich weiß nicht, ob der bekannt ist. Hier ist ein Buch, eine Biografie über ihn zu einem Sonderangebot, ein Restposten. Er hat in den Jahren 1910 bis 1937 in Westchina, in der Gegend von Tibet, in diesen Bergen dort evangelisiert und missioniert. Er war Pioniermissionar, vor allem unter den Lisus. Und dieser Mann, der war aller Begabung, er konnte Klavierkonzerte geben, das war ganz großartig, er war in jeder Beziehung ein sehr begabter und auch sportlicher Mann. Der hat dort gearbeitet und um die Menschen geworben, hat Jahre gebraucht, um die Sprache zu erlernen, um damit den Menschen reden zu können, hat auch lange auf Frucht warten müssen. Und dann kann man in diesem Buch lesen, ein Zitat von ihm aus seinen Briefen: Ich dachte immer, das Gebet den ersten Platz und die Lehre den zweiten innehaben sollte. Nun merke ich, dass das Gebet den ersten, zweiten und dritten Platz haben soll und die Lehre den vierten. Wer von uns vermag so etwas zu sagen? Und so war seine Praxis, das kann man dann in dem Buch nachlesen, je nachdem, wo er gerade wohnte. Er hatte immer einen ganz bestimmten Gebetsort für sich persönlich, draußen in der Natur, irgendwo auf den Bergen unter einem Baum. Er hatte eine Gewohnheit, solche Plätze dann immer wieder aufzusuchen. Da könnte man auch viel drüber nachdenken, dass es manchmal wirklich eine Hilfe, ein regelmäßiges Gebetsleben zu führen, wenn man einen ganz bestimmten Ort hat. Und ich finde das so interessant, wenn wir das Leben des Herrn lesen, da lesen wir oft, dass er an einen bestimmten Ort ging, um zu beten. Oder er hatte die Gewohnheit, an den Ölberg zu gehen, um dort zu beten. Also der Jesus hatte Gewohnheiten und er hatte auch gewohnte Plätze. Ich habe so einen Sessel im linken Arbeitszimmer, in meinem, links im Arbeitszimmer, wo ich zu beten pflege. Ja, ihr sagt vielleicht, das ist eine Marotte. Tosa hatte sogar eine Gebetshose. Also wenn der in das Missionshaus da ging, hat er extra oben ein Zimmer, wo er immer betete. Und dann zog er sich um, hatte einen uralten Pullover, den er anzog und seine Gebetshose. Und dann lag der oft stundenlang auf den Knien und hat gebetet. Tosa. Ich wünschte, ihr würdet seine Bücher auch alle lesen, auch in Bolivien. Das ist wirklich so eine Freude und auch so eine Beschämung, seine Bücher zu lesen. Das war wirklich ein Mann, der da uns ein Vorbild ist, gerade was Gebet betrifft. Man kann in dieser Biografie über Fraser lesen, dass dann auch die Gemeinden, die entstanden, daran erkannt wurden, dass sie intensiv beteten. Zitat, Gebetsversammlungen dauerten häufig bis in die frühen Morgenstunden an. Also bei uns 60 Minuten oder über 60 Minuten, da gibt es zwei Gemeinden, oder wie viele, die das praktizieren unter uns. Und wie viele Gemeinden kommen mit 15 bis 20 oder 30 Minuten Gebet aus. Das ist wirklich sehr, sehr mager. Oder denken wir an die große Erweckung in Indien. Unter Bhakt Singh, durch ihn sind Jahrhunderte von Gemeinden entstanden im vergangenen Jahrhundert. Und dieser Mann, das war ein Beter, er hatte einen Sprachfehler, er stotterte, aber der Mann hat Tausende zum Herrn geführt. Er hat nie Reklame gemacht, nie eine Evangelisation angekündigt, sondern immer alles im Gebet vorbereitet. Er pflegte jeden Morgen um 4 Uhr aufzustehen und dann einige Stunden zu beten. Und viele, die ihn kannten, die haben erlebt, dass er auch die Nächte über, wenn sie in einem Zimmer schliefen, auf den Knien lag, morgens um 5 Uhr noch. Wenn einer wach wurde, merkte er, der alte Bhakt Singh, er betet noch immer und war da ganz erfüllt und freudig und auch bescheiden. Das ist wirklich ein Mann der Demut und des Gebets gewesen. Ich erfreue mich immer an dieser Biografie über ihn, wo einer, der ihn abholen sollte, ein Missionar, Paul Marsh, aus Pakistan, der hat auch übrigens ein Buch geschrieben. Er berichtet über das Gebetsleben von Bhakt Singh. In den 50er Jahren, also 1950, waren wir am Ende einer Versammlung gekommen, welche Bhakt Singh in Lahore abgehalten hatte. Und ich wurde beauftragt, ihn am Morgen um 7.30 Uhr, also früh morgens, abzuholen und an die indische Grenze zu bringen. Ich kam um 7.30 Uhr an und fand alle Brüder im Gebet vor. Ich dachte, dass ich mich vielleicht in der Zeit geirrt hatte und zu spät gekommen war. Als sie aufhörten, entschuldigte ich mich für die Verspätung. Mach dir keine Sorgen, sagte ein Bruder. Du bist nicht zu spät gekommen. Wir haben gerade unsere Gebetsversammlung beendet, die gestern Abend nach der Versammlung begann. Die Brüder haben ungefähr 10 Stunden lang gebetet. Das war typisch für die Persönlichkeit und den Charakter von Bhakt Singh. Ein anderer schrieb über sein Gebetsleben, noch vieles könnte man von ihm sagen, doch vor allem steht ein Gebetsleben, wie ich es noch bei keinem anderen Menschen gesehen habe und ich bin viel in der Welt herumgekommen. Bhakt Singh steht früh auf, meist um 4 Uhr morgens, obwohl er selten vor Mitternacht zu Bett geht. Sein Tag beginnt mit einigen Stunden Gebet und Bibellesen, niemand wacht ihn zu stören und so weiter und so weiter. Ein Freund von mir war in Korea. Und ich hätte gerne auch mit dem Bruder aus Korea nochmal gesprochen. Da gab es in den 16, 17 Jahren eine Bewegung in den großen Gemeinden, dass man jeden Morgen sich um 5 Uhr zum Gebet getroffen hat. Halb 5 sogar, hier und da. Gut, ich habe nur von 5 Uhr gehört. Das war die erste Gruppe, die früh arbeiten musste. Und dann um 6 Uhr war die zweite Gruppe, die kam. Das waren die, die etwas später arbeiten mussten. Und wahrscheinlich um 6 oder 7 Uhr kamen dann die Arbeitslosen, die lange schliefen. stell dir das mal vor, Jahr ein, Jahr aus, jeden Morgen ab 4:30 oder 5 Uhr Gebetsstunde. Das ist bei uns überhaupt nicht denkbar. Und ich weiß nicht, ob es heute noch so üblich ist, aber ich hörte von meinem Freund, er hat dann auch große Gemeinden besucht in Seoul, wo man immer noch die Gewohnheit hat, als Gemeinde jeden Morgen um 5 Uhr sich zum Gebet zu versammeln. Und dann wundern wir uns nicht, dass aus Südkorea prozentmäßig die meisten Missionare in die Welt hinausgegangen sind, um das Evangelium zu verkündigen. Nicht USA, Deutschland schon mal gar nicht, sondern Südkorea. Die betende Gemeinde wird da von Gott besonders gebraucht. Wir kennen alle diese geistliche Gesetzmäßigkeit, ohne Gebet keine Erweckung. Das kennen wir aus der Bibel. Da können wir viele Beispiele aus der Kirchengeschichte und auch aus der Gegenwart berichten und trotzdem wird es heute vernachlässigt. Und dieser Ravenhill, der schrieb mal sehr deutlich, das Aschenputtel der heutigen Gemeinde ist die Gebetsversammlung. Diese Dienerin des Herrn bleibt ungeliebt und unbeachtet, denn sie behängt sich weder mit den Perlen der Intellektualität, noch glänzt sie mit den Seidenstoffen der Philosophie oder bezaubert mit der dreifachen Krone der Psychologie. Sie trägt das Selbstgestrickte der Ernsthaftigkeit und Demut und schämt sich nicht zu knien. Auch das ist sehr deutlich und treffend ausgedrückt. Ich denke, wir alle sind uns auch klar darüber, dass unser persönliches Gebetsleben und auch die Gemeindegebetsversammlung Indikator für den geistlichen Zustand des Einzelnen und für der Gemeinde ist. Wir sagen gerne, kein Christ ist größer als sein Gebetsleben. Und ich glaube, dass man auch sagen kann, keine Gemeinde ist größer und gewichtiger, buchstäblich gewichtiger, als ihre Gebetsversammlung. Und dabei habe ich immer wieder eine Beobachtung gemacht, dass Gemeinden, die sich besonders für Gemeindewachstum engagieren oder für besucherfreundliche Gemeinden sich einsetzen, wenig beten. Beobachte das mal. Da ist so viel Aktivität, da ist so viel Organisation, da ist so viel Vorbereitung, alles wirklich perfekt zu machen, dass kaum noch Platz ist für Gebet. Planung und Sitzung, aber keine Zeit und wenig Interesse für Gebet. Und ich jetzt zitiere hier Tozer: Das wahre Erfolgsgeheimnis jeder Gemeinde ist das Gebet. Machen wir uns nichts vor, unsere Reinheit, unsere Kraft, unsere Frömmigkeit und unsere Heiligkeit werden immer nur so stark sein wie unser Gebet. Und ich glaube, dass zahlenmäßig wachsende Gemeinde, deren Gebetsversammlungen schrumpfen, dass sie gefährlich erkrankt sind und dass sie in einer Selbsttäuschung leben. Ich vergesse nie, wie ich eingeladen wurde von einer sehr großen Gemeinde mit über 1000 Gemeindegliedern zu einer Evangelisation eine Woche lang. Jeden Abend sollte Gebetsversammlung sein. Man muss sich mal vorstellen, also eine Gemeinde mit 1000 Gemeindegliedern, jeden Abend an Gebetsversammlung, es trafen sich etwa 10 bis 15 Leute dann. Und diese Gebetsversammlung bestand daraus, dass einer eine Einleitung gab von 10 Minuten etwa und dass dann gesagt wurde, so ihr 10, 15 Leute teilt euch in 5 Gruppen auf und dann wird gebetet. Und dann betet man etwa 5 Minuten, maximal 10 Minuten und dann war die Gebetsversammlung zu Ende. Was soll man dazu sagen? Was drückt dieses Verhältnis Gebet und Gemeindegröße aus? Nun, wer zu Hause persönlich nur 5 Minuten am Tag betet, der wird auch kein Interesse haben, in einer Gebetsversammlung 50 Minuten auf den Knien zu liegen. Tatsache ist, dass in den meisten Gemeinden die Gebetsversammlung die am schlechtesten besuchte Veranstaltung ist. Ich war letzten Sonntag in einer Gemeinde mit etwa 100, 150 Gemeindegliedern, wunderschönen Raum, tolle Band, alles herrlich, prima, recht junge Gemeinde. Und dann saßen wir dann noch hinterher so ein bisschen zusammen, bei einer Tasse Kaffee und ein bisschen Kuchen und dergleichen mehr. Und dann fragte ich auch, habt ihr eine Gebetsversammlung? Ja, jede Woche. Ich sage, wie viele kommen da? Ja, dann sagten die, maximal 10 Personen, letzte waren nur 4 da. Und ich glaube, das ist kein Einzelfall. Und wenn man noch genauer hinguckt, und das war auch in dieser Gemeinde so, dann fehlen in der Gebetsversammlung die Ältesten. Und es gibt Älteste, die sagen, wir machen Arbeitsteilung. Ich arbeite, bereite mich vor und ihr betet. Das ist jetzt nicht übertrieben, das weiß ich aus erster Hand. Seid ihr als Älteste Vorbilder? Ist das selbstverständlich, dass wir in jeder Gebetsstunde dabei sind? Wenn nicht, dann haben wir keine Autorität, von anderen das zu erwarten, das ist doch ganz klar. Ist das selbstverständlich bei uns, dass wir, egal was im Fernsehen kommt und wer gegen wen Fußball spielt, dass die Gebetsversammlung erste Priorität ist? Und da darf uns auch kein Geburtstag von Tante Erna oder was weiß ich dran hindern. Wie viele Dinge, die nicht nötig sind, ziehen wir dann vor. Sicherlich gibt es manchmal Termine, wenn ich an Elternsprechtage so denke, wo das nicht zu umgehen ist. Aber das sollte bei uns doch wirklich ein Prinzip sein, dass wir in jeder Gebetsversammlung dabei sind. Viele Gemeinden, eine weitere Beobachtung, kommen nur noch alle 14 Tage zum Gebet zusammen. Gott sei Dank trifft das hier auf uns nicht zu. Und immer mehr, die nur einmal pro Monat zusammenkommen. Immer mehr Gemeinden verlagern Gebetsstunde auf Hauskreise. Sie merken, sie kommen nicht mehr in die Gebetsversammlung. Deswegen sollen wir sehen, dass sie sich in Hauskreisen versammeln. Das ist persönlicher und da wird dann auch mehr gebetet. Und das ist auch gut gemeint und das ist auch nicht verkehrt. Versteht mich bitte nicht falsch. Aber ich bin davon überzeugt und ich möchte euch das gerne vorstellen und irgendwie bewusst machen, dass das Gemeindegebet, also Gebet als versammelte Gemeinde, eine größere Verheißung hat. Und auch mit größerem Segen für alle verbunden ist. Also schön, wenn ihr in Hauskreisen betet. Aber das Gemeindegebet hat eine besondere Verheißung Gottes. Und viele machen sich das nicht bewusst. Und ich glaube wirklich, dass wir heute über die Wichtigkeit von der Gebetsversammlung zu wenig nachdenken und auch leider selten oder gar nicht predigen. Tatsache ist aber auch, dass viele Gebetsversammlungen oft buchstäblich geistlos sind. Allgemeine Phrasen sind dort zu hören, lange und wenig konkrete Gebete, oft ohne persönliche Betroffenheit. Also ich bin von meinen Eltern so erzogen worden, auch schon mit 12, 13 Jahren jeden Dienstag in die Gebetsstunde zu gehen. Ich war gar nicht bekehrt, aber es war klar, man geht dahin. Und da war auch immer klar, dass einige Brüder, wenn dann nach einer Stunde alle von den Knien aufstanden, die schliefen weiter. Naja, könnte man sagen, besser schläfst in der Versammlung als woanders. Ist ja gut, dass du da bist. Aber warum schlafen viele Leute in der Gebetsstunde? Ist es nicht deswegen, weil viele Gebete so kraftlos sind und so monoton oder so allgemein, dass man wirklich die Zeit besser mit Schlafen verbringt, als dem zuzuhören? Oder man betet für Südamerika und für die Eskimos im Norden, aber nicht für die eigentlichen Probleme und Anliegen der Gemeinde, die sehr, sehr dringend sind. Von denen alle spüren und wissen. Aber keiner wagt es, im Gebet anzusprechen oder auszusprechen. Und ich glaube, wenn das der Fall wäre, da würde auch keiner mehr schlafen. Wenn die wirklichen Nöte der Gemeinde vor Gott ausgeschüttet würden, da wären wir alle doch innerlich beteiligt. Wir beten leider nicht erhörlich, weil wir nicht einmütig beten und wir sind nicht einmütig, weil wir leider oft nicht eines Sinnes sind. Und deswegen möchte ich jetzt in dem letzten Teil ein Plädoyer für eine Gemeindegebetsversammlung halten. Und wie gesagt, ich nehme an, dass manche hier die Stirne runzeln und nicht ganz einverstanden sind, aber ich möchte euch das einfach mal vorstellen. Noch einmal, Gebetskreise für persönliche Anliegen und Aufgaben Einzelner sind gut und wichtig. Gott sei Dank haben wir in unserer Gemeinde solche Gebetskreise. Morgens um 7 Uhr Samstag kommen eine Reihe Teenie-Mädchen zusammen jeden Samstagmorgen um 7 Uhr und beten. Das finde ich ganz großartig. Und Schwestern treffen sich zum Gebet und Brüder sicherlich auch. Das ist gut, aber das ist kein Ersatz für das einmütige Gebet der versammelten Gemeinde. Und da möchte ich Wert drauf legen. Also bitte, ich verachte nicht die kleinen Gebetskreise, wo man für persönliche Dinge beten kann, aber das ersetzt nicht ein einmütiges Gebet der Gemeinde. Das Gebet der Gemeinde bringt die Anliegen und Aufgaben der Gemeinde vor Gott. Dank, Anbetung, Buße, gezielte Fürbitte und so weiter. Und das möchte ich jetzt noch einmal betonen. Da geht es nicht so sehr um unsere persönlichen Dinge, sondern um die Anliegen, die drückenden Anliegen der Gemeinde, dass die gemeinsam vor Gott ausgesprochen werden. Es gibt Gemeinden, ja, wir wollen beten, dann stehen alle auf und dann ist da ein Gemurmel, jeder betet vor sich hin, einige Stimmen sind ein bisschen lauter, sodass man auch hören kann, was die beten, und dann wird dann für das schlechte Zeugnis von der Tochter gebetet oder für die Zahnschmerzen von dem oder für dieses und jenes. Meist sind es so persönliche Dinge. Das ist ja nicht verkehrt, dass man das tut, aber das ist doch nicht Sinn von einer Gemeindegebetsversammlung. Finden wir dafür ein Beispiel im Neuen Testament, dass so gebetet wurde? Voraussetzung für ein erhörliches Gemeindegebet ist neben Reinheit und praktische Heiligkeit, geistliche Übereinstimmung und Einmütigkeit. Und ich glaube, weil die in vielen Gemeinden nicht vorhanden ist, darum ist das so auch eine lähmende Atmosphäre in den Gebetsversammlungen. Ich zitiere 1. Timotheus 2, Vers 8, da schreibt Paulus, ich will nun, dass die Männer, Paulus der Frauenfeind, werden manche von euch sagen, aber das inspiriert vom Heiligen Geist, ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegungen. Die konkreten Gebetsanliegen sollten vor der Gebetsversammlung zusammengetragen werden und auch ganz deutlich benannt werden, sodass man gezielt und einmütig dafür als Gemeinde im Namen Jesu beten kann. Dann ein wichtiger Punkt, und ich wünsche, dass ich euch das klar machen kann. Derjenige, der jetzt betet, spricht stellvertretend im Namen der Gemeinde zu Gott. Er ist Sprachrohr der Gemeinde. Versteht ihr, was ich meine? Wenn die Gemeinde bestimmte Gebetsanliegen hat, die sie vor Gott bringen will, und dann steht einer auf von den Brüdern, der ist in dem Moment nicht Sprachrohr seiner eigenen Probleme, sondern Sprachrohr der Gemeinde, der Gemeindeanliegen, und bringt die zu Gott. Er führt jetzt, deswegen bin ich auch der Überzeugung, dass das eine Aufgabe für die Männer ist in der Gemeinde. Und die Gemeinde bestätigt das Gebet mit einem deutlichen Amen. Ich weiß noch, wie ich vor Jahren, was in Brake oder wo auch immer, ich zum ersten Mal Bekanntschaft machte mit dem sogenannten Bienenkorbgebet. Wisst ihr, was ich darunter verstehe? Ihr habt das ja hier auch praktiziert, glaube ich, gestern oder heute schon mal. Und ich möchte das überhaupt nicht in Frage stellen oder schlecht machen. Das ist alles gut gemeint und hat sicherlich auch seine guten Seiten. Nur weil ich das nicht kannte von zu Hause her, dachte ich, ich wäre in der Pfingstgemeinde gelandet. Ein Volksgemurmel, ich verstand überhaupt nichts, alles war am Murmeln und so weiter, ein Lallen. Ich kriegte einen richtigen Schreck, bis ich dann irgendwie merkte, dass die offensichtlich eine andere Tradition ist, wie ich das gewohnt war. Und ich inzwischen das dann auch schon an vielen Orten auch so miterlebt habe und auch mitgemacht habe. Wie gesagt, ich möchte das überhaupt nicht schlecht machen, aber ich glaube nicht, dass das Sinn einer wirklichen Gemeindegebetsversammlung ist. Ja, ich war vor 4, 6 Wochen in Ecuador. Da habe ich mich sehr gefreut, dass ein Großteil einer großen Gemeinde tatsächlich zur wöchentlichen Gebetsstunde zusammenkam. Gute Atmosphäre und dann eine Andacht und dann jetzt beten wir und ja, auch dann wieder in kleinen Gruppen aufteilen, 3 oder 4 Personen, dann wurde dann gebetet, gemurmelt und so weiter. Nach 10 Minuten war die Gebetsversammlung dann zu Ende. Das ist nicht verkehrt, aber ist das nicht schöner, wenn einer aufsteht, die Anliegen oder 1 oder 2 Anliegen der Gemeinde vor Gott ausspricht, so laut, dass jeder es verstehen kann und so laut Amen sagt, dass auch jeder dann Amen sagen kann und auch der Letzte, der am Einschlafen ist, wieder wach wird. Das ist einmütiges Gebet, wie ich das verstehe. Und wenn ich es falsch verstehe, dann korrigiert mich bitte. Und anhaltendes Gebet bedeutet, dass nicht einer lange betet, sondern viele mit Intensität für ein Anliegen beten. Ich erinnere noch einmal an diese Gebetsversammlung im Haus der Maria, wo die Gemeinde zusammenkam, um stundenlang bis nach Mitternacht zu beten für eine einzige Sache. Auf einigen der Zettel stand drauf, als Mängel in der Gebetsversammlung, manche beten immer für dieselbe Sache und fanden das nicht gut. Das kann auch manchmal ermüdend sein. Aber ich denke, dass es manchmal wirklich gut ist, wenn man ganz gezielt auch mal nur für eine Sache betet. Ich erinnere mich gerne an eine Zeit vor 4, 5 Jahren, wo wir als Gemeinde eine Schwester hatten, von einem auch hier bekannten Bruder, die sterbenskrank war, ganz plötzlich Mutter von 3 Kindern. Und das hat uns alle so betroffen gemacht, dass wir uns 3 Wochen lang jeden Abend zum Gebet getroffen haben. Und wir haben jeden Abend nur für eine Sache gebetet. Und nicht nur immer 1 oder 2, sondern waren immer 15, 20, 30 Gebete für diese eine Sache, für das Anliegen. Das ist, meine ich, anhaltendes Gebet. So, zum Schluss noch ein paar Empfehlungen. Derjenige, der betet, sollte mit lauter Stimme für alle hörbar beten, damit alle Amen sagen können. Das habe ich eben schon erwähnt. Wir machen das bei uns in der Gemeinde so, wenn einer nur so vor sich her murmelt und dann noch seinen Kopf vergräbt in seinem Stuhl oder was weiß ich und dann sein Gebet dann fast gar nicht mehr hörbar mit Amen beendet, dass wir den Bruder ermahnen oder ermutigen, doch bitte, bei einem mache ich das fast alle 2, 3 Wochen, bitte Kopf hoch oder stell dich hin, laute Stimme und bitte verschluck das Amen nicht, damit wir alle zuhören und das bestätigen können durch Amen. Spurgeon pflichtet zu sagen, kurze Gebete sind lang genug. Und das ist wirklich so. Liebe Brüder, betet kurz und gezielt. Nichts ermüdet mehr als ein langes Gebet. Wir waren vor 2, 3 Jahren in Nicaragua. Ich verstehe kein Wort Spanisch oder nur sehr wenige. Und wir wollten gerne mal eine Gebetsversammlung kennenlernen. Und dann waren wir in solch einer Gemeinde. Liebe, nette Geschwister. Zuerst war Wortbetrachtung, dann war Gebet. Dann betete einer, weil ich sowieso nichts verstand, war ich so ungeistig. Ich habe auf die Uhr geguckt, wie lange der betet. Das war etwa 20 Minuten lang. Ein Gebet. Dann betet ein zweiter noch etwa 12 Minuten, ein dritter 3 Minuten. Und dann kann man gut verstehen, dass alles am Schlafen ist und solch eine Gebetsstunde nicht unbedingt an Attraktivität gewinnt. Also bitte denkt daran, kurze gezielte Bete, dann hören auch gerne alle hin und sagen auch Amen dazu. Und es ist doch wirklich egal, wer dann betet. Die Gemeinde betet. Und ich sage Amen, ich muss doch nicht beten, sondern wenn das Anliegen von anderen ausgesprochen wird, freue ich mich und kann kräftig Amen sagen. Das ist auch mein Gebet. Ich denke, es gibt auch eine Faustregel, Ausnahmen bestätigen die natürlich, dass Brüder, die in der Gemeinde lange beten, meist im Kämmerlein zu Hause kurz oder gar nicht beten. Dann ein Gemeindegebet ist nicht dazu da, versteckte Seitenhiebe gegen Anwesende auszuteilen. Nun, ihr lächelt und ihr kennt das alle aus Erfahrung, das steckt auch in uns drin. Oder dass man die eigene Bibelkenntnis dann vorstellt in Gemeinden und man meint, dass man dem Herrn noch das eine oder andere klären müsste in Gebeten. Das ist nicht in Ordnung. Gebete sollen konkret und gezielt sein und wenn ein Gebet 1 oder 2 Anliegen vor Gott bringt, ohne Umschweife und dann Amen sagt, dann ist das erfrischend und dann können alle gut mitmachen. Wenn Robin Hood seinen Bogen nahm und einen Pfeil, dann hat er auch nicht lange darum gefuchtelt und so weiter, sondern kurz gezielt und dann abgeschossen. So sollten unsere Gebete auch sein. Spurgeon schreibt einmal, Gebet braucht nicht Länge, sondern Kraft. Wenn unsere Gebete weniger von den Zierfedern des Stolzes hätten und mehr von den Flügeln des Glaubens, es stünde besser um sie. Viele Worte verhalten sich zu echter Frömmigkeit wie die Spreu zum Weizen. Das ist ein wahres Wort. Wenn unsere Gebete weniger von den Zierfedern des Stolzes hätten und mehr von den Flügeln des Glaubens. Und ich denke, dass man in 30 bis 60 Sekunden, man braucht auch jetzt nicht mit einer Stoppuhr in der Gebetsstunde rumrasen, 1 oder 2 Anliegen konkret dem Herrn sagen kann. Das kann man wirklich. Und dann bei einer Gebetsversammlung, sagen wir mal, mit von nur 45 Minuten, dann könnten 30 bis 40 Gebete gesprochen werden, wo immer noch einige Sekunden Pause da ist und Besinnung da ist und man auch aufeinander wartet beim Beten. Und wenn dann viele Brüder laut, kurz, konkret und von Herzen beten, dann wird auch keiner einschlafen. Und der Raum wird bei lauten Amen auch beben. Und junge Brüder werden ermutigt zu beten. Und die Gebetsversammlung wird zu einer Zusammenkunft, die keiner versäumen möchte. Denken wir daran, dass in den meisten Gemeinden, die wir auch hier vertreten, kaum junge Leute anwesend sind. Das ist so ein Gebetsanliegen, oder nicht? Ist das nicht ein Anliegen, anhaltend zu beten? Was ist mit unserer Jugend los? Was ist mit uns los, dass es die nicht in die Gebetsversammlung zieht? Aber bei allem möchte ich doch auch sagen, organisatorische Konzepte oder Programme zur Belebung von Gebetsversammlungen werden, wenn überhaupt, nur vorübergehende Veränderungen bewirken. Wenn die einzelnen Geschwister, wenn du und ich, wenn wir nicht unsere Abhängigkeit vom Herrn fühlen und in unserem Privatleben ein intensives Gebetsleben führen, werden alle künstlichen Wiederbelebungsversuche der Gebetsversammlung scheitern. Auch hier beginnt die Erweckung bei mir und bei dir persönlich. Und so möchte ich dann schließen. Mit einigen Versen aus 2. Chroniker, nachdem Salomo gebetet hat, den Tempel eingeweiht hat, könnte man sagen, mit Gebet, dann reagiert Gott darauf in 2. Chroniker 7, Vers 12. Da erschien der Herr dem Salomo in der Nacht und sprach zu ihm: Ich habe dein, wir können auch sagen, euer Gebet gehört und mir diesen Ort zum Opferhaus erwählt. Wenn ich den Himmel verschließe, wenn ich den Himmel verschließe und kein Regen sein wird, wisst ihr, was das bedeutet? Dass eine Dürre in unserem Gebetsleben manchmal auch von Gott kommt, aus Gericht. Und wenn ich der Heuschrecke gebiete, das Land abzufressen, und wenn ich eine Pest unter mein Volk sende, schrumpfende Gemeinden, Reduzierung der Gemeindeglieder, und mein Volk, das nach meinem Namen genannt wird, demütigt sich und sie beten und sie suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, so werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Nun werden meine Augen offen und meine Ohren aufmerksam sein auf das Gebet an diesem Ort. Und nun habe ich dieses Haus erwählt und geheiligt, dass mein Name dort sei in Ewigkeit und meine Augen und mein Herz sollen dort sein alle Tage. Das ist die Verheißung im Alten Testament für Gemeindegebet. Die Gemeinde, Bethaus oder Kaufhaus oder Räuberhöhle. Vielen Dank, dass ihr das ertragen habt. Vielleicht war das andere, ein oder andere dabei, was man mal überdenken könnte und vielleicht auch umsetzen kann. Und so wollen wir noch mit Gebet schließen. Stehen wir auf. Herr Jesus, wir bitten dich ganz herzlich, dass du unser persönliches Gebetsleben belebst und dass wir uns wirklich vor dir demütigen, beugen können, wenn bei uns so viel Unfruchtbarkeit im Leben ist. Und wenn wir an unsere Gemeinden denken, Herr, und an die fehlenden jungen Brüder und Schwestern, Herr, dann können wir uns nur demütigen und beugen und dich fragen, Herr, woran liegt das? Und wir bitten dich, schenke da eine Erweckung, die bei uns persönlich anfängt. Und schenke, dass wir den Wert des Gebets und auch des Gemeindegebets doch ganz neu entdecken in deinem Wort. Und dass uns das ein brennendes Anliegen wird, Herr, weil es dein großes Anliegen ist. Und dass wirklich Gebet wirklich Priorität 1 wird in unserem Leben und auch in unseren Gemeinden. Amen.